ARD Sounds.
Es ist Sommer und zwar einer von der heißeren Sorte. Bei mir auf der App stehen heute wieder 30 Grad. Und sicher denkt nicht nur ich drüber nach, wie ich da klamottentechnisch das meiste raushol. Also, was kann ich anziehen, um möglichst wenig zu schwitzen? Tja, und dann gibt's ja noch ein paar weitere Aspekte bei der Kleiderwahl, ne? Stil und Style. Also, wie angebracht ist das, was ich anziehe und inwieweit gefällt's mir oder spielt auch die Meinung anderer eine Rolle? Naja, und während ich neulich im Sommerkleid durchs heiße München geradelt bin, da habe ich mich gefragt, warum eigentlich tragen die meisten Männer weder Kleider noch Röcke noch schulterfreie Tops? Diese und andere Fragen darf ich heute drei Gästen stellen. Aus Berlin ist mir Diana Weiß zugeschaltet. Sie unterrichtet Modetheorie, Ästhetik und Körpersoziologie an verschiedenen Hochschulen und schreibt als freie Autorin für zahlreiche Magazine. An der BSP Business School Berlin ist sie Professorin für Modejournalismus. Grüße nach Berlin. Hallo, Frau Weiß.
Hallo.
So wie ich in München, aber in einem anderen Studio befinden sich dann noch zwei Herren. Zum einen mein Kollege, unser Modeexperte Martin Zein und Karl Borromäus Murr, der das Textil- und Industriemuseum Augsburg leitet und dort an der Uni lehrt. Er ist Historiker und kann uns sagen, welche historischen Entwicklungen hinter unseren heutigen Modetrends stecken. Auch an Sie beide. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Frau Weiß, 2022 habe ich gelesen, im Sommer hat die Männerzeitschrift GQ den Männerrock noch als Trend ausgerufen. Wo stehen wir da heute, 4 Jahre später?
Ja, also dieser Männerrock-Trend, der wird immer so alle paar Jahre mal ausgerufen. Das kennen wir also schon aus den 80er Jahren, aus den 90er Jahren. Immer wieder wird es versucht und verfängt sich aber nicht. Und das hat eben hauptsächlich kulturelle Gründe. Also Männer oder sagen wir mal viele Männer sind da sehr reserviert dem gegenüber. Und ich glaube, das hängt eben damit zusammen, dass einfach der Rock immer noch sehr stark mit Weiblichkeit verbunden wird, mit Femininität, dass man sich dann nicht als in Anführungsstrichen echter Mann fühlt im Rock. Und die Sehgewohnheiten haben sich einfach noch nicht entsprechend verändert. Und deswegen sieht man Männerröcke, wenn überhaupt, dann nur in sehr avantgardistischen Zusammenhängen und eben sehr selten auf der Straße. Also hier in Berlin in gewissen Vierteln dann schon öfter, muss ich sagen. Allerdings auch meistens nicht einfach nur solo getragen, sondern so Rock über Hose. Aha. War jetzt so ein Look, den man häufig gesehen hat, schon letzten Sommer, diesen Sommer auch bei jungen Männern. Ich weiß nicht, wie es in München so aussieht, aber es ist halt die Frage, ob sich das irgendwann mal ausbreiten wird in den Mainstream. Und da wir ja gerade so einen konservativen Backlash erleben, was die Geschlechterrollen betrifft, sehe ich da eher schwarz.
Wir werden gleich noch ganz ausführlich über sehr vieles von dem, was Sie angerissen haben, sprechen. Herr Murr, an Sie die Frage, Mode hat ja nicht nur eine praktische Seite. Was sagt das denn noch über uns aus, wie wir uns kleiden?
Das hat natürlich immer auch soziale Bedingungen und kulturelle Hintergründe. Das heißt, Mode ist nicht einfach nur eine formale Lösung oder nur ein funktionaler Zweck, der dadurch erfüllt wird, sondern spiegelt immer auch Bewegungen in der Gesellschaft wider. Jenseits davon, dass es natürlich wie immer einen kapitalismusgetriebenen Punkt gibt, dass man eben immer Neues schaffen möchte.
Ist denn kapitalistisch gesehen auch mehr drin, wenn Männer und Frauen verschiedene Kleidung tragen? Bei den Kindern ist das ja ein deutlicher Grund.
Auf alle Fälle. Das hat man bei den Kindern mit den verschiedenen Farben, die man zugeordnet hat. Also der Konservatismus kommt da vom Kapitalismus, könnte man sagen. Oder eine typische Münchner Beobachtung, dass das Dirndl plötzlich auch und die Lederhosen für Teenager und für Kinder im großen Stile, das ist ein großer Markt.
Noch an dich, Martin. Dich sehe ich ja regelmäßig in der Redaktion und ich bin auch oft erfreut, weil du dich, sagen wir mal, kreativer, modebewusster kleidest als viele andere Kollegen. Aber in einem Rock oder in einem Kleid habe ich dich auch noch nicht gesehen. Warum eigentlich?
Das ist gar keine so leichte Frage, um sie zu beantworten. Aber ich fange mal ein bisschen mit dem Umweg an. Ich habe in Nordafrika mir mal so ein arabisches Hemdkleid, ein Jalabia, besorgt und dachte, ja, super, kann man bei Hitze bestimmt mal tragen, ist auch ein Statement. Und ich habe es noch nie angehabt. Es ist ein bisschen einfach. Es gibt Tage, ich würde mal grundsätzlich das so sagen, wo man sich exaltiert, also nach draußen zeigen will, ein Statement abgeben will mit dem, was man anhat. Und es gibt Tage, wo man einfach quasi graue Maus spielen möchte. Und das ist aber eben halt alles, was Rock ist, aus welchen Gründen auch immer, ist für Männer wirklich maximales Statement.
Ich kenne das, ich habe manchmal Krawatte angezogen als Frau und das kann ich auch nur an mutigen Tagen. Also insofern kann ich das gut nachvollziehen. Wir reden also heute über Männermode in der Hitze und ich finde, das ist nicht nur eine Frage des Styles, sondern eben auch von Freiheit und Mut. Da hängt so viel dran, nicht zuletzt die Frage auch, wann ist ein Mann ein Mann? Und da spielt eben das Urteil der anderen auch eine Rolle. Mein Kollege Kutayba Istanbuli hat sich da mal in München umgehört.
Ich würde es feiern, wenn Männer auch mal Röcke tragen.
Wenn ich einen Rock tragen könnte und das etabliert wird, würde ich es machen. Hätte man mehr Luft.
Heutzutage tragen mehr Männer Röcke als vor 50 Jahren, das schon, also in Deutschland. Aber ich glaube nicht, dass sich das so wirklich durchsetzen wird.
In Schottland gibt es ja auch die Röcke, ist ja traditionell. Ich glaube aber nicht, dass ich persönlich einen tragen werde.
Man sieht ja jetzt auch, dass sich immer mehr Promis, wie jetzt zum Beispiel Brad Pitt, an dem Trend probieren. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, in Deutschland wird sich das nicht durchsetzen können.
Männer sollten schon Röcke tragen dürfen. Ich glaube, das wäre eigentlich auch ein gutes Kleidungsstück für diese 35 Grad. Könnte gut die Hose ersetzen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Männer das öfters tragen würden.
Ich glaube, das ist die Ungewohnheit, die man hat, weil man einfach nicht viele Männer sieht, die Röcke tragen. Natürlich hat man dieses Klischee, dass Männer Hosen tragen müssen und Frauen Röcke oder eher Röcke tragen.
Ja, ich würde sagen, es kommt halt wahrscheinlich auch einfach dadurch, wie wir unser Modeempfinden über die Zeit aufgebaut haben. Also es ist ja, ich sag mal, wenn man jetzt zurückguckt in die Vergangenheit, hat ja Mode immer einen Zweck gehabt. Ob das bei Frauen war, besonders schön auszusehen oder bei Männern, keine Ahnung, besonders imposant aufzutreten. Und daher würde ich mal sagen, gibt es halt gewisse Kleidungsstile, die für das Geschlecht vorgesehen sind, in Anführungsstrichen.
Meiner Meinung nach sollte man da eigentlich keine Trennung machen. Jeder soll anziehen dürfen, was er will.
Es gibt halt noch Stereotype und jeder geht irgendwie mit so einem stereotypen Blick auch durch die Welt, ob man will oder nicht. Ich würde es jetzt persönlich nicht tragen, aber mir ist das wurscht.
Tja, Männer sollen imposant sein, Frauen schön. Es wird sich nicht durchsetzen. Es gibt noch die alten Stereotype. Da sind schon einige dabei, die es auch tragen würden. Überrascht Sie das, Frau Weiß, dass es doch einige auch tragen würden?
Nö, eigentlich nicht. Ich glaube, es gibt insgesamt schon eine größere Offenheit, Mode und auch Kosmetik gegenüber. Also ne, Herr Mohr hat ja vorhin schon angesprochen, dass es da auch immer kapitalistische Interessen hinter den Trends gibt. Und jetzt auch zum Beispiel in der Kosmetik erleben wir es ja gerade, dass eben Kosmetik, Pflegeprodukte und auch dekorative Produkte jetzt verstärkt eben an Männer vermarktet werden, wo natürlich auch ein Verkaufsinteresse und ein Wachstumsinteresse so der Kosmetikindustrie dahinter steckt. Und in diesem Sinne, glaube ich, gibt es da immer ein großes Interesse, eben auch was Neues auszuprobieren und eben auch dieses Spiel natürlich mit solchen Codes ist ja genau das, was die Mode auch spannend macht. Und wie gesagt, bei jungen Leuten erlebe ich das eben teilweise durchaus. Also jetzt meine Studierenden, die ja natürlich auch sehr modeaffin sind, da habe ich das schon häufiger gesehen, dass eben auch Röcke eben dann in Verbindung mit Hosen getragen wurden.
Trotzdem so im allgemeinen Stadtbild, hat man das Gefühl, kommt der Kapitalismus gegen das Männerbild nicht an? Mal an Sie, Herr Mohr, die Frage, kann man denn historisch gesehen sagen, warum momentan Kleider und Röcke in Deutschland Frauensache sind?
Das ist natürlich eine Frage der Historie, der Geschlechterentwicklung, der Genderzuschreibungen. Und das hat sich aber bunt entwickelt durch das 20. Jahrhundert hindurch. Wir kommen aus dem 19. Jahrhundert, dass noch das Frauenbild stark mit Korsett und Krinoline eingeschnürtes Frauenbild hervorgebracht hat. Dann gibt es um 1900 etwa die Reformbewegung, dann gibt es die große Befreiung nach dem Ersten Weltkrieg, die berühmten 20er. Eine Frau des 19. Jahrhunderts hat bis zu 12 Schichten Unterwäsche getragen und das ist plötzlich alles fort in den 20er Jahren. In den 20er Jahren gibt es eine große Gender-Fluidity. Mit dem Nationalsozialismus gibt es auch hier einen Backlash, einen Konservativen, der in den 50er Jahren anhält und dann gibt es wieder neue Befreiungen in den 60er Jahren. Dann kommt der Minirock, der ein Skandal war und zum Teil heute noch für Aufregung sorgt.
Und gleichzeitig haben sich aber doch die Frauen ja die Hosen erobert und ja sogar die Anzüge und ja, das mit der Krawatte, ich habe vorhin gesagt, es kostet Mut, aber es ist jetzt auch kein totaler Aufschrei mehr, wenn eine Frau sich da im Männersegment bedient. Warum ist es denn umgekehrt so schwer?
Ja, daran erkennt man, glaube ich, ganz gut, dass es eben nicht neutral ist, dass man sagt, es gibt halt Herrenmode und es gibt halt Damenmode und die sind halt verschieden, sondern es gibt halt auch eine ganz klare Hierarchie, die dahinter steht, dass eben was im Verlauf des 20. Jahrhunderts passiert ist, dass die Dame sich ja nicht nur die Herrenmode erobert hat, sondern eben auch viele Freiheiten, die vorher nur Männern zugestanden wurden, dass damit eben die Idee eines Aufstiegs verbunden ist. Die Frau steigt zum Manne auf, wohingegen das als Abstieg begriffen wird, wenn der Mann sich nun der Frau annähert. Und ich finde es aber sehr schade, weil eben, wenn wir immer von der Befreiung der Frau sprechen, die ist eben nicht abgeschlossen, solange der Mann nicht mitbefreit wurde.
Also wenn ich dazu kurz was sagen darf, das bedeutet ja auch für einen Mann, also das war etwas, was ich seit ich 15, 16 bin, immer problematisch fand. Es gibt einfach zu wenig interessante Männer, Role Models, also Vorbilder, weil jenseits des Mackers, also ich sag jetzt mal für Sommer, Hemd bis zum Nabel offen, 3 Tage Bart und
Goldkettchen
und ich zeige meine Muskeln, habe aber lange Hosen an. Jenseits gab es wirklich lange nichts. Und also meine Beobachtung, dass so in der Standardmode erst in den letzten 10, 15 Jahren zum Beispiel eben modische kurze Hosen auftauchten. Und das, glaube ich, ist wirklich etwas, wie soll ich sagen, es fehlt der Mode manchmal eben auch an interessanteren Männerbildern, die eben jenseits des Chefs mit dem Anzug und jenseits des Mackers funktionieren.
Ich glaube, auf die Männerbilder kommen wir gleich noch. Mich würde mal jetzt noch interessieren, bei der kurzen Hose zu bleiben, weil die ist ja auch direkt eine Stilfrage. Frau Weiß, in der SZ, da hat gerade erst eine Knigge-Expertin ganz klar gesagt, im Büro ein absolutes No-Go, die kurze Hose bei Männern. Wie stehen Sie da, ja oder nein?
Ich würde sagen, kommt drauf an, in welchem Büro. Also diese Codes, glaube ich, sind da sehr unterschiedlich und auch branchenspezifisch. Also kommt wirklich drauf an, ob man jetzt in einer kreativen Agentur arbeitet, vielleicht sogar im Modeunternehmen oder eben in einem konservativen Unternehmen. Ich würde sagen, so pauschal kann man das gar nicht sagen. Interessant ist halt immer, wenn Männer anfangen, mehr von ihrem Körper auch zu zeigen, was sie ja tun mit kurzen Shorts zum Beispiel, weil die Herrenmode zwar also langweiliger ist als die Damenmode, aber auch immer mehr vom Körper verdeckt, ne? Männer nicht so stark aufgrund ihrer Körperlichkeit deswegen bewertet werden, geht damit halt auch ein neues Körperbewusstsein her, ne? Und neue Anforderungen an die Körperpflege.
Also ist es auch irgendwo ein Schutz, dass Männer eher die lange Hose tragen, zumindest offiziell?
Der Herrenanzug auf jeden Fall ist ein Schutz, ne? Da sind ja auch Schulterpolster eingebaut, der macht schon mal breitere Schultern und so, der verdeckt halt ganz viel. Ja, natürlich, also es wird halt so eine neutrale Oberfläche geschaffen, die irgendwie Seriosität und so weiter ausstrahlt. Und Männer werden dann eben nicht aufgrund ihres Körpers und so bewertet, wie Frauen das tun. Also ganz klar ist das auch ein Schutz.
Aber gleichzeitig werden sie doch bewertet, indem man sagt, kurze Hose bei Männern, behaarte Männerbeine, ich zitiere nur, das geht gar nicht.
Genau, wenn sie sich halt eben aus diesem Panzer des Herrenanzugs dann hinaus begeben, sind sie auf vermintem Terrain und wir Frauen, wenn ich das mal so sagen darf, kennen das ja. Wir sind ja dauernd auf diesem Terrain unterwegs. Wir haben ja eben analog zum Herrenanzug eben nicht so ein neutrales Kleidungsstück, auf das wir uns einfach zurückziehen können.
Ich glaube, dass wir da immer noch im Modebild des 19. Jahrhunderts feststecken. Mit dem 19. Jahrhundert beginnt ja eine Verschiebung auch in der Modegeschichte zu einer Verweiblichung der Mode. Man spricht von einer Feminisierung der Mode. Während der Mann sozusagen modetechnisch eingefroren wird in diesem berühmten dunklen Anzug, findet alles, was Veränderung sein kann, in der weiblichen Mode statt. Und das ist hier noch in der Unterströmung bis heute zu spüren, dass wir gar nicht eingeübt haben, dass Männer sich viel öfter wechselhaft kleiden, dass sie viel stärker eben ihren Körper präsentieren. Wir haben das alles im 19. Jahrhundert auf die Frau verlagert und das sind noch die letzten Auswirkungen.
Also geht's gar nicht um Schönheit oder Nichtschönheit eines Männerbeins, sondern es geht um einen Code, der hinter der Kleidung steckt?
Auf alle Fälle. Die Codes sind ja nicht eine beliebige Wahl, sondern sind Ergebnis eines gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses und nicht nur der subjektiven Entscheidung. Und es sind träge Prozesse. Da gibt es natürlich verschiedene Gleichzeitigkeiten des Ungleichzeitigen, dass manche avancierter sind und andere eher konservativer bleiben. Aber es ist alles ein Spiel des Diskurses.
Wie geht's Ihnen denn da persönlich? Tragen Sie kurze Hose?
Ich trage in meiner Freizeit kurze Hose, im Büro würde ich es nicht machen.
Warum?
Weil ich mich da nicht so wohl fühle.
Martin, ich weiß, dass du im Büro kurze Hose trägst.
Ja, aber eben halt wirklich als Statement, weil es für mich bedeutet, eine andere Art von Männlichkeit zu zeigen, die sich nach außen öffnet und eine Einladung ist und nicht, Frau Weiß hat es einen Panzer genannt, den Anzug, eben nichts von einem Panzer hat, sondern wie Frauenmode dazu anregt, jemanden anzuschauen, die Mode, die man trägt, als quasi visuelles Gesprächsangebot zu verstehen.
Wie sieht es denn mit anderen Körperbereichen aus? Wenn ich mir die Sommerkleider von Frauen anschaue, dann sieht man da auch Schultern, Dekolleté, Rückenausschnitt finde ich persönlich das Beste bei der Hitze. Also da ist mir ein Ärmel manchmal egal, aber wenn hinten der Rücken so ein bisschen frei ist, schwitze ich am wenigsten tatsächlich. Ist das nochmal ein Schritt weiter, was die Männermode betrifft?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ganz interessant. Ich glaube, da vermengen sich auch so verschiedene Diskurse. Ich habe jetzt in letzter Zeit auch öfter Artikel darüber gelesen, ob das okay ist, wenn Männer einfach gleich mit nacktem Oberkörper draußen rumlaufen und warum die sich vielleicht lieber ein T-Shirt anziehen sollten. Also diesen Diskurs gibt es ja dann auch noch. Aber ich glaube, ja, also eigentlich jegliche so zur Schaustellung irgendwie des Körpers, irgendwie das Freilegen so von bestimmten Körperteilen und irgendwie strategisches Verdecken so von anderen Körperteilen. Also diese ganzen raffinierten irgendwie Aspekte der Mode gehören eben traditionell, wie Herr Moders sagt, ganz klar zur Damenmode und eben nicht zur Herrenmode. Und ich glaube, man braucht dafür halt auch tatsächlich Stil oder ein größeres Stilbewusstsein, weil diese Herrenmode klassischerweise ist halt stark durchkodiert, da muss man sich nicht viele Gedanken machen. Da weiß man ja irgendwie, was man da so zusammen anziehen kann. Und in dem Moment, wenn man dann da raustritt und sich was anderes anzieht, muss man sich eben viel mehr Gedanken auf einmal darüber machen.
Und wir sprechen ja immer vom jugendlichen Körper, wenn wir genau hingucken, der eben vielleicht makelloser erscheinen mag, der vielleicht noch stärker sportlich oder trainiert ist. Es ist auch eine alterstechnische Einschränkung.
Wobei ja gerade auch alte Menschen sich vor der Hitze in irgendeiner Form besser schützen, möglicherweise auch durch luftige Kleidung schützen sollten. Und wir reden heute über Sommerkleidung bei Männern. Mit der Professorin für Modejournalismus Diana Weiß, mit Karl Baromeus Murr, der Historiker leitet das Textil- und Industriemuseum in Augsburg, und mit meinem Kollegen und Modeexperten Martin Zein. Nun ist es ja nicht so, dass da die Stilpolizei ums Eck kommt, ne? Wenn man die falsche Hosenlänge anhat oder das outfashioned T-Shirt, solange eben alles bedeckt ist, was nicht zur Erregung öffentlichen Ärgernisses führt. Also man kann ganz klar sagen, weder freizügige noch unkonventionelle Kleidung ist strafbar. Und trotzdem haben wir so viele ungeschriebene Regeln oder sogar offiziellen Dresscode. Wir haben es gerade schon besprochen, in Büros manchmal. Sammeln wir mal. Mich würde interessieren, welche Regeln fallen denn Ihnen dreien ein für Kleidung bei Männern?
Also kontroverser als Shorts finde ich Sandalen tatsächlich bei Männern.
Es gibt aber so wenig schöne.
Ja, also ich finde so die guten alten Birkenstocks haben sich ja jetzt doch auch durchgesetzt, so bei Männern teilweise auch mit so langen Hosen und Hemd irgendwie kombiniert. Ich finde das grundsätzlich auch gut. Ich muss sagen, ich bin eh in alle Richtungen offen. Also ich finde eigentlich sollten alle einfach das anziehen können, was sie gerne möchten. Aber da finde ich dann doch, müssen halt die Füße gepflegt sein und da hapert es halt teilweise. Also ich würde sagen, wenn man dann diese Körperteile zeigt, da muss man denen auch Aufmerksamkeit schenken. Ja. Das ist ja auch eine Form von Schönheitsarbeit, die auch selbstverständlich immer erwartet wird, dass Frauen die leisten und nicht drüber sprechen. Und wenn Männer die dann nicht leisten, fällt das eben unangenehm auf.
Okay, also Sandalen sind ein Thema bei Männern, beziehungsweise dann die Fußpflege. Mal an die Herren gefragt, welche Regeln sind Ihnen so im Alltag bekannt? Wo würden Sie was nie tragen und warum?
Also ich würde noch sagen, tatsächlich ist die kurze Hose immer noch belegt mit so einem seltsamen Diktum, mit einer Regel aus, ich glaube, aus dem 19. Jahrhundert, dass nämlich Jungs, wenn sie konfirmiert oder die Kommunion hatten, dann das Recht bekamen, lange Hosen zu tragen. Mhm. Und das ist sozusagen das Zeichen fürs Erwachsenwerden. Und es hat jenseits des Sportplatzes, da wo es ja wieder erlaubt ist, hat es immer was von, der weiß nicht, wie er sich zu benehmen hat, wenn er eine kurze Hose anhat.
Herr Murr, was sagen Sie dazu? Sie haben ja gerade schon gesagt, kurze Hose im Büro oder an der Uni würden Sie nie tragen.
Genau, da ist etwas sehr Wahres dran, dass es eben mit bestimmten Reifegraden verbunden wird, die lange oder die kurze Hose oder mit Freizeit. Und dann ist Freizeit im Gegensatz zum beruflichen Alltag, dann sind wir in der Spannung von Seriosität und Laxheit vielleicht. Ich sage nicht, dass ich mich für das eine oder andere besonders entscheide und ich bin dafür, dass das jeder selber entscheiden darf. Aber ich selber habe meine Präferenzen.
Wie kommt es denn zu solchen Regeln in der Mode? Also um 1900 war ja zum Beispiel rosa den Jungs vorbehalten und blau den Mädchen. Heute hat sich's umgekehrt. Frauen dürfen die Hose tragen. Wir haben vorhin gehört, sie haben sie sich erobert als hierarchische Erklimmung quasi. Männer aber keine Röcke. Und was würde da jetzt motivieren, zum Beispiel sich das doch zu erobern? Also wie entstehen solche Regeln? Ist das eine reine Trendsache oder hat das auch viel mit Politik zu tun?
Solche Regeln entstehen ja immer aus einer gesellschaftlichen Vereinbarung heraus. Diese Regeln, die stabilisieren ja auch ein soziales Gefüge. Sie reduzieren Komplexität. Sie machen einfacher lesbar. Mhm. Wir sind ja immer mehrdeutige Lebewesen auf dieser Welt, die Menschen. Und für das Gegenüber sollten wir einigermaßen dekodierbar sein. Und dazu trägt Mode bei. Und das ist jetzt nicht moralisch bewertet, dass das eine besser oder schlechter ist, sondern dass ist sozusagen eine Gesetzmäßigkeit, die wir allenthalben antreffen.
Ich erinnere mich gerade, wie ich mal im Wald spazieren war, in einem roten Kleid mit einer sehr femininen Figur, aber ich habe rappelkurze Haare, also so ein Buzzcut. Und mich hat ein Kind angesprochen, bist du eine Frau oder ein Mann? Das fand ich ganz spannend, weil ich diese ganz kurzen Haare habe. Das ist das, was Sie meinen, ne? Dass man diese Codes, also lange Haare, kurze Haare, Kleid, Hose, dass man die schnell lesen können mag.
Absolut. Und diese leichte Lesbarkeit, die kann sich aber sehr schnell auch wieder verschieben innerhalb eines Jahrzehnts. Da überlagern sich immer soziale, gesellschaftliche, politische, eben aber auch, ja, designkapitalistische Momente.
Diese Kapitalismusfrage, die ist mir auch gerade wieder reingekommen. Ich meine, der Kapitalismus überzeugt uns von so vielem oder lockt uns mit so vielem. Aber warum kriegt er die Männer nicht rum, sich Röcke und Kleider zu kaufen? Ich meine, da steckt so viel Geld drin, oder? Frau Weiß?
Naja, das ist die Frage. Die Aufgabe der Mode besteht ja nicht darin, irgendwie Trends vorzugeben, obwohl es viele glauben. Die Mode kann immer nur anbieten und Angebote machen. Und dann wird sozusagen das Mode und verfestigt sich, was die Leute dann auch annehmen und tragen. Und es zeigt sich halt, dass die Männer hier sehr hartnäckig sind in ihrer Ablehnung des Rockes. Wird ja immer wieder versucht und es werden immer wieder Angebote gemacht. Deswegen glaube ich, ist nicht die Mode daran schuld, in Anführungsstrichen, sondern es sind dann die Konsumenten selber, die eben ja durch Unsicherheit oder durch was auch immer sich nicht dazu durchringen können, eben aus diesem langweiligen Panzer der konservativen Herrenmode auszubrechen.
Und dafür gibt es, glaube ich, aber auch wirklich eine Sache, die man konkret benennen muss. Das ist, glaube ich, die Angst von vielen, auch jungen Männern immer noch, als schwul angesehen zu werden. Also, und das hat ja eine historische sogar, also ich meine, diesem Wort kommt es sogar schon vor. Also bei Sigmund Freud, der spricht vom effeminierten Mann, also bei dem verweiblichten Mann als dem Schwulen. Und das ist halt, ich glaube, das ist etwas, was, ich meine, das ist nicht umsonst ein Schimpfwort, aber der modische Mann steht nach wie vor, auch seltsamerweise 2026, immer noch unter dem Verdacht, irgendwie doch schwul zu sein.
Aber da möchte ich
ja, und das ist halt ein Problem, dass es als was Negatives bewertet wird, feminin zu sein. Ich kann da nur immer Iggy Pop zitieren, der mal gesagt hat, er trägt gerne auch Kleider, und weil er es nicht schlimm findet, eine Frau zu sein. Er findet daran nichts Negatives, als Mann in die Nähe von Weiblichkeit gerückt zu werden.
Aber zu viele Männer, sagen Sie, egal ob bewusst oder unbewusst, würden sich dann selbst herabgestuft fühlen.
Ja, das ist ja das, was dadurch letztendlich zum Ausdruck kommt. Ne? Wir haben jetzt öfter schon drüber gesprochen, ne? Frauen können mittlerweile wirklich die volle Bandbreite der Mode für sich nutzen. Und die Männer haben sich diese Freiheit noch nicht erkämpft. Und ich sehe darin wirklich einen Nachteil eigentlich, weil ihnen einfach vieles von dieser ganzen bunten, glitzernden Palette der Mode einfach nicht zur Verfügung steht. Und das ist doch schade.
Ja, vor allem, weil dieser Kampf halt als einer empfunden wird, wo man quasi keinen hierarchischen Sieg davon trägt, sondern wo man eben das Gefühl hat, man kämpft sich die Treppe runter, ohne aber ja, eben Männer den Gewinn zu sehen. Ja.
Ja, und gleichzeitig haben Männer momentan häufig das Gefühl, dass ihnen Privilegien entzogen werden sollen, dass ihnen Dinge weggenommen werden. Und hier wäre doch mal wirklich ein Gebiet, wo sie dazugewinnen könnten.
Das ist so spannend, weil genau das ist eben mein Gedanke gewesen, warum wir heute überhaupt sprechen. Weil ich eben gedacht habe, Mann, die armen Männer müssen bei der Hitze schwitzen, viel mehr als wir. Und gleichzeitig muss man aber ja auch ganz klar sagen, diese ganze Körperbewertungsseite, diese ganze sexualisierende Seite von freizügigerer Mode, na, wir reden immer über Hitze als Anlass, aber es gibt natürlich auch viele andere Gründe, warum Mode knapp und freizügig ist. Die ist natürlich eine Bürde, sag ich mal, sollten sich Männer das erobern.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man erlebt hier auch bei Frauenkörpern, was die Freizügigkeit betrifft, so eine Hierarchie. Der Markt regelt es, ne, was man von seinem Körper zeigen kann oder nicht. Also so sieht man es ja auch eigentlich im Straßenbild, dass so die jungen, enorm schönen Körper, die dürfen sich dann in Anführungsstrichen herausnehmen, eben mehr zu zeigen. Und eben auch bei Frauen, die dann diese Kriterien nicht erfüllen, wird es sehr schnell abgewertet. Ja, also da hört man dann häufig solche Kommentare. Wer möchte das denn sehen, um Gottes Willen? Die sollen sich bitte schön was anziehen.
Ja, genau. Bei mehrgewichtigen Körpern oder bei älteren Frauenkörpern oder so kommt das dann auch schnell. Aber ich höre einatmen.
Ja, je modischer ich mich anziehe, desto mehr setze ich mich ja aufs Spiel. Also Mode ist immer auch ein riskantes Spiel. Und dieses Spiel nicht spielen zu müssen, ist einerseits eine Vereinfachung, eine Komplexitätsreduktion. Das geht mir dann, muss ich mich nicht ewig entscheiden. Und auf der anderen Seite, dieses riskante Spiel bedeutet auch, dass natürlich meine Identität sowohl gestärkt, aber auch in Frage gestellt werden kann. Das heißt, das ist sozusagen ein Spiel mit offenem Ausgang und in diesem Spiel riskieren die Frauen deutlich mehr.
Herr Mohr, ich wollte Sie auch gerade, als wir über das feminine Kleiden gesprochen haben, mal ansprechen, weil in der Geschichte, da sehe ich irgendwelche Könige vor mir mit Strumpfhosen und Röcken und Schnallenschuhen und ne, das alles, was wir heute möglicherweise als feminin lesen würden. Das heißt, das alles hat sich ja eigentlich rückentwickelt, kann man das so sagen? Die Männermode, nehmen Sie uns mal mit auf so einen kleinen Streifzug.
Ja, das wäre die Frage, ob man die Modegeschichte als lineare Entwicklung sehen will und ob man sozusagen eine totale Egalisierung der Mode sozusagen als Endziel der modehistorischen Entwicklung formulieren wollte. Aber ja, der frühneuzeitliche Mann, also wenn wir alle an unsere populären Bilder von Mozart denken, dann hat der bunte Strümpfe an, Kniebundhose, ein Cartoon-Wams und einen wunderbaren roten Rock, also Mantel darüber und das würden wir heute vielleicht als geckenhaft oder dandyhaft empfinden. Das war dort völlig normales Spiel der Mode, bewusst mit dem Äußeren und das war viel aufregender für die Herren, aber natürlich auch groß kodiert. Ich habe mal eine Untersuchung gemacht, wie die Mozarts durch Europa reisen auf dieser Tourneereise. Und die Mozarts wussten immer genau, was man in England trägt, zu tragen hat, was man im französischen Hofe zu tragen hat. Die haben sich immer angepasst. Also da ging es nicht darum, die Individualität auszuspielen, sondern den jeweiligen Modekodex zu folgen.
Wann hat sich das denn verändert mit dem Individuellen? Ganz so ist es heute ja auch nicht, ne? Wenn ich mir viele Männer anschaue, Jeans und T-Shirt, Jeans und Pulli, vielleicht eben der Anzug natürlich, das ist schon sehr langweilig. Martin hat es ja vorhin auch angesprochen.
Also man spricht immer davon, dass so um 1800 ist so eine Zäsur, in der eben diese Zweiteilung beginnt, die Feminisierung der Mode, also das alles, was sich modisch neu und aufregend entwickelt, vor allem auf der weiblichen Seite zu finden ist und dass die Männer sehr stark zurückgeführt werden auf diesen klassischen Anzug. Das hat aber auch etwas mit einer Geschichte der Demokratisierung zu tun, das hat auch etwas damit zu tun mit dem Aufstieg des Bürgertums, das hat auch was damit zu tun, dass sich ein Wirtschaftsliberalismus durchsetzt. Das sind also komplexe Prozesse, die hier zusammenspielen und die auch in ein spezifisches Frauen- und Männerbild resultieren.
Gab es denn mal eine Zeit, wo alle dasselbe getragen haben?
Nein, das würde ich nicht sagen, aber es gab natürlich auch Demokratisierungswellen. Also wenn Sie an das T-Shirt denken oder an Jeans denken, so in der Nachkriegsgeschichte, wobei das T-Shirt auch schon wieder eine ganz spannende Geschichte ist. Das ist ja auch vom Tabu zum herkömmlichen Kleidungsstück avanciert.
Was war denn Tabu am T-Shirt?
Das T-Shirt war ursprünglich ein Unterhemd. Das war ursprünglich ein Hemd, das nicht für die Öffentlichkeit vorgesehen war. Deshalb sind auch diese Filme mit Marlon Brando in den 50er Jahren, also denn sie wissen nicht, was sie tun, oder Endstation Sehnsucht mit Marlon Brando und James Dean, die tragen dort T-Shirt offen und sexualisiert und maskulinisiert und das ist auch zum Teil mit Gewalt verbunden. Also das ist quasi ein Terror der Intimität.
Frau Weiß, jetzt nochmal auf den, nennen wir es mal, Wunsch der Befreiung, also dass da was passieren darf in der Männermode. Was muss sich denn bei uns im Blick ändern, um mehr Toleranz für einen individuellen Kleidungsstil zu gewinnen? Also bei uns allen.
Tja, das ist eine gute Frage. Da muss ich jetzt tatsächlich kurz drüber nachdenken. Ich glaube, man muss sich ein bisschen befreien von dieser Vorstellung, dass Mode so was rein Individuelles ist, dass es dabei nur darum geht, irgendwie die persönliche Identität zum Ausdruck zu bringen, was, glaube ich, häufig gerade so meine jungen Studierenden vermuten das immer, sagen, bei der Mode geht es nur darum, individuell zu sein und sich selbst auszudrücken, seine Persönlichkeit auszudrücken. Tatsächlich ist es eben ein komplexes System sozialer und kultureller Zuschreibungen. Und es ist eben ein Ausdruck, glaube ich, von diesem ganzen Dilemma, in dem wir jetzt gerade stecken, wenn man sich die kulturellen Debatten eben anguckt über irgendwie Frauenrechte und irgendwie Männer fühlen sich zurückgesetzt. Und ich glaube, diese ganze Diskussion spiegelt sich eben auch in der Mode wieder. Das ist eben so ein Spielfeld, auf dem das ausgehandelt wird. Und ich glaube, es ist halt einfach erwünschenswert, dass die Männer eine Entwicklung nachvollziehen, die Frauen bereits gegangen sind, indem sie sich eben einen größeren Spielraum erobern. Und damit geht halt auch eine wirklich tiefe Auseinandersetzung mit traditionellen Rollenbildern einher.
Wir reden über Männermode. Und zwar mit der Professorin für Modejournalismus Diana Weiß, mit Karl Borromäus Murr, der Historiker leitet das Textil- und Industriemuseum in Augsburg, und mit meinem Kollegen und Modeexperten Martin Zein. Und jetzt sprechen wir mal drüber, inwieweit das schon aufgebrochen wird, was als männliche Kleidung empfunden wird. Frau Weiß, da war doch eigentlich in den letzten Jahren schon viel zu sehen. Sie haben es ja auch gesagt, und zwar nicht nur auf den Laufstegen und auf den roten Teppichen, sondern schon auch mal im Alltag. Der Männerrock, der wäre fast mal gekommen, oder?
Ja, schon öfter. Und in gewisser Weise ist er ja auch da, nur eben in bestimmten Nischen. Und das finde ich eben das Spannende an der Mode, dass die beides kann. Ne? Die kann einerseits diesen Status quo so untermauern und andererseits kann sie ihn aber auch aufbrechen. Weil Mode ist auch immer rebellisch. Wir haben gerade schon über James Dean gesprochen, über Iggy Pop. Also es gibt auch immer solche männlichen Figuren, die dann eben wieder gerade durch diese Ablehnung von so einer traditionellen männlichen Rolle große Popularität erlangen und eben zu Vorbildern werden. Und heute haben wir vielleicht so Stars wie Harry Styles oder so, die das auch vormachen. Er war ja im Abendkleid auf dem Cover der Vogue. Und ich glaube, so eine kulturelle Sichtbarkeit führt dann eben doch über die Zeit zu einer größeren Akzeptanz. Und jetzt sind es vielleicht noch eben eher so avantgardistische jüngere Männer, die halt Rock tragen. Und je öfter man das halt sieht, desto mehr nutzt sich sozusagen dieser Schock ab, den das auslöst. Ne? Das haben wir ja in den letzten Jahren mit vielen Dingen erlebt, mit Piercings, zum Beispiel Tätowierungen. Am Anfang war das irgendwie total schockierend, wenn man das mal gesehen hat. Und heute juckt es irgendwie einfach niemanden mehr, weil es sich so ausgebreitet hat. Und so pflanzt die Mode sich auch fort, einfach durch Sehen, durch Nachahmung, durch Imitation.
Ich habe trotzdem das Gefühl, also wenn ich mir jetzt, gut, bei Taylor Swift sind es nur die Armbänder, die dann inflationär zu sehen sind. Kostet natürlich weniger Mut, sich viele Armbänder, Perlenarmbänder an den Arm zu machen, als Mann jetzt Rüschen, Hemden, Perlen oder eben ein Kleid anzuziehen. Und trotzdem scheint mir der Einfluss so groß nicht zu sein.
Naja, also das mit den Perlen haben Sie jetzt was angesprochen. Das war ja doch ein Trend, der schon Mainstream geworden ist, würde ich sagen, dass junge Männer so Perlenketten getragen haben, was man eigentlich so in meiner Generation eher mit so einem Oma-Style verbunden hat. Und die haben dann eben auch unter dem Einfluss von Harry Styles und irgendwie anderen so Pop-Ikonen eben angefangen, Perlenketten zu tragen, auch in Kombination mit eben so männlich gelesener Kleidung, Sportswear. Und das wurde dann einfach umgedeutet, dieser Code. Die hatten auch selber nicht den Eindruck, dass sie jetzt eine Oma-Kette tragen, sondern für sie war das einfach ein cooles Stilstatement, diese Kette zu tragen. Genauso wie eben Nagellack bei jungen Männern sich durchgesetzt hat. Und wir können schon eine Reihe von solchen Entwicklungen sehen in den letzten Jahren. Und vielleicht ist der Herrenrock dann wirklich einfach noch die letzte Bastion, die fallen muss.
Was braucht's, damit die fällt?
Ich glaube, einfach Spaß an der Mode, einfach eine größere Offenheit und vielleicht sich selber auch nicht so ernst zu nehmen.
Also nicht die Klimakrise.
Die Klimakrise alleine, glaube ich, reicht nicht aus. Und ich würde mir auch wünschen, dass es einen positiven Grund dafür gibt.
Naja, Sie haben ja vorhin gesagt, ne, dass auch ein Stilbewusstsein wachsen muss. Warum fehlt das eigentlich Männern so sehr?
Weil es ihnen eben abtrainiert wurde, dass eben diese historische Entwicklung, über die Herr Mohr auch gesprochen wurde, es wurde halt eben dem Mann entzogen. Man spricht ja auch so von dem Verzicht des Mannes, also der Mann hat sozusagen freiwillig auf die Mode verzichtet und wurde dann eben nur noch aufgrund seiner Leistung bewertet, nicht mehr aufgrund seiner Schönheit oder eben der Art, wie er auftritt. Und über diese ganzen Generationen haben Männer das einfach verlernt und haben da auch eine große Unsicherheit. Wenn wir jetzt wieder bei der Short sind, damit hört es ja nicht auf, dann geht es ja weiter. Was zieht man denn dann da für Schuhe dazu an und was zieht man dann für Socken dazu an? Also das zieht halt so eine Reihe von Überlegungen nach sich, die vielleicht einfach nicht gewohnt sind zu treffen.
Ja, oder die auch keine Lust haben zu treffen. Also wenn ich in meinen Freundeskreis schaue, die Männer, die ich kenne, die haben an sowas überhaupt kein Interesse.
Ja, oder ist das vorgeschobenes Desinteresse, weil sie sich eigentlich nicht trauen?
Aber es gibt ja doch solche Entwicklungen wie Metrosexualität, eine langsame Entwicklung von mehr Feminität bei Männern. Ich glaube, das werden keine radikalen Umbrüche sein, sondern es gibt natürlich, Frau Weiß hat es gesagt, Harry Styles oder solche Role Models, die dann solche Zeichen setzen. Aber im Kleinen wird sich das langsam entwickeln und das tut es auch.
Hat sich denn Ihr Kleiderschrank, ich sag mal, mutiger entwickelt in den letzten 20 Jahren?
Ja, schon auch. Also farblich mutiger. Und ich achte auch sehr zum Beispiel auf Strümpfe und ob die passen und ob man da mal einen Akzent setzt. Also das ist nicht so, dass Männer da nicht eitel wären oder dass sie da nicht Akzente setzen könnten. Die sind halt woanders dann gefragt. Man kann ja auch mit Krawatte oder Einstecktuch, aber auch mit anderen Accessoires wunderbar punkten.
Würden Sie dann sagen, dass bei Ihnen sowas wie eben große Hitze ein Anlass sein könnte, dahingehend mutiger zu werden?
Jetzt müssen wir gucken, wie lange diese Sahara-Temperaturen anhalten, ob das meinen Kleiderschrank nachhaltig beeinflusst. Aber ich mache es da wie die Eidechsen. Ich halte mich dann still und hoffe dadurch nicht in Schweißausbrüchen zu verfallen.
Und was man da einfach wirklich beobachten kann, das ist wirklich interessant, der Tod der Krawatte. Die Krawatte als wirklich quasi Accessoire, das neben dem Anzug also absolut dazugehörte, das ist im Verschwinden. Absolut. Also da gibt es sehr wohl auch quasi selbst in der konventionellen Herrenmode ganz klare Trends der Auflösung von bestimmten Normen.
Martin, du hast ja vorhin gesagt, dass du zum Beispiel kurze Hosen trägst oder auch florale Muster oder was weiß ich, um eine Art Veränderung anzustoßen, um ein neues Männerbild anzustoßen. Es gibt ja auch die genderfluide Mode, also eine Mode, die die Grenzen zwischen Frauen- und Männerkleidung schon so ein bisschen verwischt. Sehr schmale Crop-Tops zum Beispiel, fast schon Bikini-Oberteile für Männer, darunter dann bauchfrei. Warum ist dieser Weg für dich wichtig? Warum schlägst du den ein?
Ich habe es schon mehrfach versucht, ja anzudeuten. Es ist einfach zu sagen, wie breit ist meine Persönlichkeit? Und ich würde jetzt einfach sagen, es gibt eben auch Momente, wo ich jetzt sage, ich habe jetzt keine Lust, als 100% straighter, klassischer Mann zu erscheinen, weil das ist einfach eine sehr langweilig, gerade in Modefragen, total langweilig. Und ich mag nicht langweilig sein als Person.
Was steckt denn da jetzt an politischer und kultureller Dimension noch dahinter, wenn ein Mann sagt, er möchte dieses Stilbewusstsein entwickeln, er möchte Grenzen sprengen, er möchte dieses Bild vom Mann, der nur Leistungsträger ist, verändern? Was kommt denn auf den zu? Herr Mohr, Sie als Historiker haben ja sicher auch solche Entwicklungen im Blick gehabt. Einzelne Vorreiter muss es dazu geben, aber was kommt auf die zu?
Naja, es ist immer dieses Spiel, das haben wir schon angedeutet, zwischen einer persönlichen Entwicklung hin zu einer individuellen Persönlichkeit und zugleich zur Entwicklung des Menschen als sozialen Wesens. Also es ist immer so ein Oszillieren zwischen wie finde ich eine Individualität und wie bin ich sozusagen sociable in einer Gruppe. Und das hat Georg Simmel schon wunderbar beschrieben, wie wir das versuchen. Es ist ja den einzigartigen Modestil, den gibt's gar nicht, weil der würde nicht sozusagen als solche erkannt werden soll. Ich versuche immer, mich einer kleinen Gruppe anzuschließen. Je größer diese Gruppe mit dem neuen Stil wird, desto mehr drängt man wieder nach einem neuen Stil. Vielleicht auf Ihre Frage zurückzukommen, es geht ja nicht darum, als primäres Ziel für Männer feminine Mode anzuziehen, sondern es geht zunächst darum, ein anderes Männerbild zu entwickeln und wie auch immer das gekleidet ist und ob die Kleidung, vielleicht eine femininere Kleidung dabei eine performative Rolle spielt, dann wird es interessant. Also aber ich würde nochmal auf diese darunterliegende Entwicklung gucken, ob wir da eben einen Horizont aufspannen zu einer emanzipierteren Männermode und einem emanzipierteren Männerbild, das darunter liegt.
Und das polarisiert ja, ne? Also wenn man jetzt einen Mann sieht bei weiblich eingestufter Kleidung, ich denke an Moritz Neumeier, den Comedian, den habe ich schon im Rock gesehen, der hat sich die Nägel lackiert etc. Und der polarisiert dann extrem, der wird dann auch von Seiten zum Beispiel der AfD gehatet, braucht Personenschutz, weil er versucht, ein neues Männerbild zu repräsentieren. Unter anderem, auch weil er gegen Nazis ist, aber unter anderem. Warum ist das so? Warum polarisiert das so? Also was ist an diesem Männerbild, an einem neu entwickelten Männerbild so krass für die Gesellschaft?
Ich glaube, es wird halt als bedrohlich empfunden und da sieht man eben auch diese große Macht, die Mode hat. Es wird ja häufig immer noch so abgetan, ach, Mode ist so oberflächlich, ist halt ein Fraueninteresse, ist ja gar nicht so wichtig. Und an solchen Beispielen sieht man dann eben doch diese große politische Sprengkraft, die dem innewohnt. Also ist es nicht wahnsinnig traurig, dass ein Mensch Polizeischutz braucht, bloß weil er sich die Fingernägel lackiert hat. Und ich glaube, das wäre eben die wünschenswerte Entwicklung, ne? Wenn der Mann diesen Panzer des Anzugs verlässt er auch diese sichere Rolle und macht sich verletzlicher. Und das würde aber auch den Dialog zwischen Mann und Frau befördern, der im Moment ja leider an vielen Punkten verhärtet ist.
Jetzt haben Sie ja vorhin gesagt, dass Mode eben nicht nur eine Sache des individuellen Ausdrucks ist. Und gleichzeitig frage ich mich, warum können wir denn die Leute nicht einfach sich kleiden lassen, wie sie wollen? Jetzt mal von dieser Erregung öffentlichen Ärgernisses abgesehen.
Ja, da geht es immer auch um den Wunsch, die Gesellschaft, die einzelnen Personen lesbar zu machen, die zu dekodieren. Wir hatten das vorhin schon mal angesprochen und die Soziologie würde das Komplexitätsreduktion nennen. Das ist übrigens auch eine Funktion von Kultur allgemein, Dinge einzuordnen, gleich ob wir das gut oder schlecht finden, aber das ist bei uns eingeübt und das folgt oft binären Prinzipien zwischen gut und böse, wahr und falsch, schuldig, nicht schuldig und das sind sozusagen fast anthropologische Konzepte, mit dem wir immer zu tun haben und gegen die wir natürlich zu Recht uns auflehnen müssen.
Also was macht diese Überforderung mit uns, wenn Sie sagen, dass das zu komplex ist? Was sorgt die für eine Unsicherheit in unserem Weltbild? Was ist die Folge dieser Komplexität?
Wir versuchen, die zu reduzieren, die Komplexität, die ist bedrohlich, die ist gerade in größeren Umbrüchen, wie es zum Beispiel die 1920er Jahre waren oder auch die 30er, dort ist es immer schwierig, wie es auch die Beobachtung gibt, dass es bei Revolutionen in früheren Zeiten immer auch eine fundamentale Änderung der Geschlechterbilder gab, das hat aber nur immer kurz angehalten und dann geht das wieder stärker zurück, jedenfalls im westlichen Kontext.
Also für mich bedeutet das einfach, viele Männer empfinden sich gerade als bedroht und sind sich sehr unklar über, wie sie zu erscheinen haben. Und das kann man als Möglichkeit begreifen, als Freiheit oder eben als Verunsicherung. Also mit Verunsicherung darauf reagieren.
Wir haben heute über Männermode und Hitze gesprochen. Ich bedanke mich bei der Professorin für Modejournalismus Diana Weiß in Berlin und sage auch Danke an den Leiter des Textil- und Industriemuseums in Augsburg, an Karl Borromäus Mohr und natürlich an meinen Kollegen Martin Zein. Und ich will Sie alle noch auf die Ausstellung Celebrating Fashion aktuell im TIM, also im Textil- und Industriemuseum Augsburg, hinweisen über das Label Talbot Runhoff. Die läuft noch bis zum 25. Oktober. Danke an die Runde.
Ich danke.
Sehr gerne.
Sehr gern.
Brilla singt jetzt Malika Ayan. Zu Deutsch, es leuchtet.